einer von euch mag sich im Vorwege und vielleicht immer noch, wie er jetzt hier sitzt, überlegen, und das soll funktionieren. Ach, keine Fußwaschung. Ist das doch noch ein richtiges Abendmahl? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, ich habe schon mal vor einigen, glaube sogar vor ein paar Jahren schon, darüber mal gepredigt, ja, es ist möglich, ein Abendmahl ohne Fußwaschung zu feiern, auch wenn natürlich uns etwas fehlt, ein wichtiger Aspekt. Und dann die Elemente des Abendmahls sind schon vorher verteilt worden, jetzt liegen sie so neben euch, auch ungewohnt, geht keiner nachher durch die Reihen. Und manch einer denkt sich vielleicht, muss man dann noch Abendmahl feiern, so ein Ritual abhalten? Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden, über das Ritual Abendmahl. Denn genau das ist eigentlich das, was dennoch von Bedeutung für uns ist. Selbst wenn einzelne Aspekte für uns heute vielleicht ein wenig zu kurz kommen, der Gemeinschaftsaspekt oder die Demut, so wie wir das bei der Fußwaschung kennen, nicht so deutlich ausgedrückt werden kann. Wenn ich mir überlege, wie wir zurzeit Gottesdienst feiern, ja feiern müssen, viele auch nur virtuell über YouTube verbunden und doch verbunden, und dafür sind wir ja dankbar, ist es doch so, dass wir diese Möglichkeiten, ein wenig tiefer, ein wenig emotionaler Gott zu erleben und das Wort zu erleben, wirklich nutzen sollten und diese als Chance wahrnehmen sollten. Denn ich glaube, dass gerade dieses, ich sag mal, leibhaftig Gemeindesein uns ein bisschen zu kurz kommt und wir nach jedem Strohhalm greifen, der sich uns bietet. Und so ist auch unser Corona-Abendmahl viel mehr, als würden wir einfach nur weitermachen wie bisher. So verstehe ich es, so empfinde ich es. Denn Brot und Wein sind nicht nur Nahrung für den Leib, sondern auch für die Seele. Es war einmal ein König, der hatte einen Sohn. Und er liebte diesen Sohn so sehr, und dann war er wahrscheinlich damals auch ein gewisser moderner Vater, so ein Helikoptervater, könnte man sagen, ein overprotecting Vater. Jemand, der sagte, mein Kind darf unter gar keinen Umständen irgendetwas zustoßen. Und als König hatte er Macht. Und er dachte, ich baue meinem Sohn ein eigenes Schloss. Und damit das Kind auch nicht krank wird, vielleicht gab es damals schon Corona, wer weiß, darf auch keiner in seine Nähe kommen, niemand. Die Diener sollen sich fernhalten. Jeden schädlichen Einfluss an Gedanken oder an Worten oder was auch immer soll von diesem Kind ferngehalten werden. Nicht einmal die Mutter durfte in seine Nähe. Die Diener brachten dem Kind Kleider und legten ihm das Essen hin, aber mussten sich sofort wieder entfernen. Und der König dachte, ich sorge ja für alles. Ihm wird an nichts fehlen. Ich schütze ihn vor allem. Aber als er wieder einmal durch das große Fenster in seinen Prinzenpalast hineinschaute, musste er zu seinem Entsetzen sehen, dass der kleine Prinz regungslos und bleich auf seinem goldenen Stuhl lehnte. Schnell holte der König die besten Ärzte, um das Kind zu untersuchen. Die Ärzte steckten die Köpfe zusammen und meinten, vielleicht verträgt der Prinz dieses üppige Essen nicht. Vielleicht sollte er einfachere Kost nehmen, zum Frühstück einfach nur ein Stück frisches Brot. Natürlich bestellte der König beim besten Bäcker des Reiches ein Stück Brot für seinen Sohn. Er musste es frisch zubereiten und in den Palast liefern direkt. Aber auf keinen Fall durfte natürlich dieser Brotbote bei dem Kind bleiben. Der Sohn des Bäckers brachte das Brot zu dem Kind hin und entfernte sich sofort, aber er versteckte sich in dem Palast. Er war so neugierig. Und als er dann so durch sein Versteck herauslugte, entdeckte er, dass der Prinzensohn das Brot nicht anrührte. Der Königssohn das Brot nicht anrührte. Und das Bäckerskind konnte das nicht begreifen. Als alle anderen weggegangen waren und er mit dem Prinzen gewissermaßen alleine war, schlüpfte er aus seinem Versteck hervor und sprach den Prinzen an und sagte, warum isst du denn mein Brot nicht? Ich habe mir so viel Mühe damit gegeben, dieses Brot für dich zu backen, damit es dir gut geht. Der Prinz hob den Kopf und sagte erstaunt, wer bist du und wie bist du hier hereingekommen? Ich habe dir das Brot gebracht, sagte der Junge, und ich mache mir Sorgen um dich. Der Prinz musste lächeln. Willst du nicht ein bisschen bei mir bleiben? Ich bin so einsam. Das ließ sich der kleine Bäckersjunge nicht zweimal sagen, und so plauderte er mit dem Prinzen und sie spielten im Schlossgarten und sie hatten einen wunderbaren Tag zusammen. Und der Prinz bekam richtig Hunger und sie aßen gemeinsam von diesem köstlichen Brot. Als der König nach seinem Sohn sehen wollte, konnte er ihn fast nicht wiederentdecken. Der Prinz hatte rote Wangen und lachte über das ganze Gesicht. Der König dachte natürlich, das Brot hat ihm gut getan. Das war eine gute Idee. Und dann entdeckte er auf einmal diesen fremden Jungen. Und er rief erbost, wer ist das? Werft ihn hinaus, sperrt ihn ein. Am nächsten Tag war der Prinz allein und saß wieder allein und traurig auf seinem Stuhl. Und auch das schönste Brot wollte er nicht essen. Der König musste wohl oder übel wieder diesen Bäckersjungen holen lassen und bat ihn um Hilfe. Der Junge nahm all seinen Mut zusammen und sagte zu dem König, lieber Herr König, der Prinz braucht nicht nur Brot für den Magen. Der König hatte aber noch nie von einem anderen Brot gehört. Kannst du denn so ein anderes Brot auch backen? Natürlich, jeder kann so ein Brot backen, sagte der Junge. Es enthält Liebe und Freundschaft und Aufmerksamkeit. Es vertreibt den Hunger und die Einsamkeit und die Traurigkeit. Und dann nickte der König. Ich weiß, was du meinst. Es ist das Brot für das Herz und jeder Mensch braucht es genauso dringend wie das Brot für den Magen. Ob König oder Bettelmann. Da nahm der König die Königin bei der Hand und sie ging zu ihrem Sohn und sie nahm auch den Bäckersjungen mit und alle anderen, die den Prinzen lieb hatten. Und von da an war der Prinz nicht mehr allein und er freute sich bester Gesundheit. Brot ist nicht nur Nahrung für den Körper. Wir brauchen auch Brot für die Seele, für das Herz. Und genauso brauchen wir einen Gottesdienst, der nicht nur den Verstand füttert, sondern auch Jesus als das Brot für unser Herz und für unsere Seele. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Wir lesen dort die Verse 53 bis 58. Johannes 6, Abvers 53. Auf den ersten Blick, oder kein so gewohnter Abendmahlstext, aber eigentlich doch ein ganz großer Abendmahlstext. Johannes 6, Abvers 53. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Und wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch der, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist kein Text für Vegetarier. Wer mein Fleisch isst, Und glaubt mir mal, wie mag es den Juden damals gegangen sein, als sie das gehört haben. Wer mein Fleisch isst, Menschenfleisch essen. Für einen Juden, für uns alle, undenkbar, grausam. Und da noch Blut trinken, das war gewissermaßen das Gleiche nochmal hoch zwei. Blut trinken allgemein ging gar nicht und dann auch noch Menschenblut. Und darin, in dieser abstoßenden Handlung, soll das ewige Leben liegen? Was denkt ihr, wie es den Menschen damals ging, als sie das gehört haben? Sie waren zutiefst schockiert. Welche Bedeutung hat das Abendmahl für dich? Wenn wir diese Worte hören und sagen, okay, dieses Brot, das steht für das Fleisch, für den Leib Christi, der Traubensaft steht für das Blut Jesu. Welche Bedeutung hat das Abendmahl für dich und vor allem für dein geistliches Leben, für deine Spiritualität? Das ist nämlich das Fachwort für geistliches Leben. Gerade da, in dieser Zeit, wo uns Corona das Leben so schwer macht. Ich möchte mit euch ein bisschen mal über Erleben mit Gott reden und nachdenken, über Spiritualität, was das eigentlich für uns bedeutet, was das ist. Es heißt letzten Endes ja Glauben, Leben und Erleben. Und wir alle erleben unseren Glauben und unsere Beziehung zu Gott ganz individuell, so unterschiedlich wie wir sind, ist so auch unser Zugang zu Gott, unser Kanal, den wir öffnen können, um Gott zu erleben. Dem einen, ja, ist besonders Stille und Andacht eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Vielen von uns wahrscheinlich. Und ein anderer erlebt Gott ganz besonders, wenn er singt und spielt und Lob und Anbetung ausdrückt. Es gibt viele von uns, die erleben Gott besonders beim Bibelstudium, wenn sie sich richtig in das Wort hineinversenken, vielleicht noch ein paar Kommentare aufschlagen und sich richtig da reinbeißen. Und jemand anderes erlebt Gott, wenn er in die schöne Natur geht, das Vogelgezwitscher hört, das Grün der Bäume oder auch die Farben des Herbstes oder was auch immer. In der Schöpfung begegnet einem der Schöpfer, natürlich. Wieder andere von uns erleben am nächsten die Gegenwart Gottes, wenn sie in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit anderen Gläubigen sind. Das Miteinander. Und andere wiederum erleben Gott besonders nah und eindrücklich, ja, in so gottesdienstlichen Handlungen, in Ritualen, so nennt man das. Und wieder jemand anderes erlebt Gott am deutlichsten dann, wenn er dem Nächsten dient, in der Barmherzigkeit. Und natürlich ist alles ein wunderbarer Weg zu Gott, aber doch jeder von uns hat so einen besonders bevorzugten Zugang. Etwas, was ihm besonders viel Freude bereitet. Und wir wollen heute über diesen Aspekt des Rituals nachdenken für unsere Beziehung zu Gott. Denn das Abendmahl ist genauso etwas. Eine Handlung, etwas, was wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise durchführen und die uns etwas vermitteln soll von der Nähe Gottes, von der Gemeinschaft und von der Anbetung. Ritual, das klingt erstmal sehr ungewohnt für uns. Aber im Grunde hat jeder von uns Rituale. Denk nur einmal, wie startest du deinen Tag? Da gibt es so ein Morgenritual. Ja? Für den einen ist das der erste Gang zur Kaffeemaschine und für den anderen vielleicht eine kalte Dusche oder was auch immer oder das Fenster aufmachen, ein wenig die frische Luft schnuppern, was auch immer. Jeder von uns hat so einen Ablauf, der ihm gut tut und den wir gerne machen. Wenn wir Feste feiern, Familienfeste, dann haben wir Rituale. Am deutlichsten vielleicht bei so etwas wie Weihnachten, da weiß ich, da werden die Kinder aus dem Wohnzimmer geschickt, der Baum wird geschmückt, die Geschenke drunter gelegt und erst wenn das kleine Glöckchen klingelt, dürfen die Kinder reinkommen und sich die Geschenke anschauen. Es ist ein Ritual, etwas, was das besonders macht. Aber Rituale gibt es auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel in der Ehe. Ja? Manche Ehepaare haben so bestimmte Rituale, mit denen der eine dem anderen seine Liebe deutlich macht und erleben lässt. Vielleicht am Sonntagmorgen mit einem frisch duftenden Croissant geweckt werden. Das kann ein Ritual sein. Jeden Sonntagmorgen, das ist schon schön. Da freut man sich am Sabbatabend schon auf den nächsten Morgen. Und genauso wie uns im Alltag Rituale helfen, einfach dem anderen auszudrücken, ich gebe dir nicht nur Frühstück, sondern Liebe, ist das Ritual des Abendmahls für uns ein Transportmittel, um etwas auszudrücken. Rituale an sich sind weder gut noch schlecht. Sie sollen einen Inhalt, einen Wert, eine Botschaft transportieren. Eine Botschaft, die natürlich auch verstanden werden muss. Also wir müssen wissen, was dahinter steckt. Ansonsten sind das bloß mechanische Handlungen. Und genauso ist es ja auch beim Abendmahl. Rituale helfen uns. Und selbst wenn wir allzu abgelenkt sind und das Chaos und die Welt um uns herum durcheinander zu sein scheint, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, herauszutreten aus dem Alltag und etwas Besonderes zu erleben. Sie schenken uns Sicherheit und sie sind in der Lage, uns höchst komplexe und komplizierte theologische Inhalte einfach und verständlich, leibhaftig erleben zu lassen. Wenn wir ans Abendmahl denken, der Tod Jesu am Kreuz, seine Auferstehung, der neue Bund, den er mit uns gebunden hat, darüber kann man ganze Bücher schreiben. Und wir nehmen es wahr in Brot und Wein. Also schauen wir doch einmal näher uns das Abendmahl an, das wir feiern wollen. In dem Text in Johannes 6, den ich gerade gelesen habe und wo Jesus uns auffordert, sein Fleisch zu essen, der steht ja in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Und zwar war direkt vorher die Speisung der 5000. Und die Menschen waren begeistert. So einen König brauchen wir. Wenn der da ist, dann müssen wir nicht mehr arbeiten. Dann haben wir Brot ohne Ende. Der macht einfach so und wir sind satt. Genau sowas wollen wir. Die Menschen wollten Brot für den Bauch. Und Jesus sagt, was euch fehlt, ist nicht das Brot für den Bauch, sondern das für das Herz und für die Ewigkeit. Jesus ist nicht, ich sag mal, der Joker, den man ausspielen kann, um seinen Alltag besonders leicht zu gestalten, sondern es geht darum, über dieses Leben hinaus zu denken. Und Jesus denkt auch für die Menschen darüber hinaus. Und so muss er sie aus dieser, ich sage mal, ein wenig egoistischen Haltung herausreißen und sie provozieren. Genauso wie der Königssohn nicht nur von Brot für den Magen gesund und fröhlich werden konnte, ist für uns eine Versorgung mit Nahrung für den Geist und für die Seele genauso notwendig und lebensnotwendig. Aber warum identifiziert sich denn Jesus nun ausgerechnet mit Brot? Hätte es denn nichts Wertvolleres und Edleres gegeben, was den Menschen den Wert seines Opfers noch viel deutlicher hätte machen können? Gold oder Edelsteine vielleicht? Das kennen wir doch auch aus der Bibel. In Offenbarung wird von diesen Elementen gesprochen, um uns die Schönheit und die unermesslichen Reichtum der neuen Erde deutlich zu machen. Aber Gold kann man nicht essen. Und du kannst alles Gold der Welt haben, wenn du kein Brot hast, verhungerst du doch. Und genau darauf möchte uns Jesus hinweisen. Er ist nicht nur der Schmuck in dem Alltag, sondern er ist lebensnotwendig. Hermann Hesse erzählt eine Geschichte von einem hungrigen Araber, der sich in der Wüste verirrt hatte und 2 Tage nichts zu essen hatte. Und er war in Gefahr, vor Hunger zu sterben, bis er endlich eine Wassergrube fand. Und in dieser Wassergrube tränkten sonst die Reisenden ihre Kamele. Und offenbar war etwas von der Last von einer dieser Kamele heruntergefallen. Und er entdeckte einen kleinen Lederbeutel, der dort so ein wenig versteckt war bei dieser Wassergrube. Und er schnappte sich diesen Lederbeutel und fühlte und spürte darin, da war so etwas Kugeliges drin. Und er dachte, preis den Herrn, ja, gelobt sei Gott. Das sind bestimmt Datteln oder Nüsse oder so etwas und ich kann mich endlich satt essen. Und in dieser süßen Hoffnung öffnet er den Sack und er sah, was er enthielt und rief voller Traurigkeit aus, ach nein, es sind nur Perlen. Was nützen mir die edelsten Perlen in der Wüste, wenn ich Hunger habe? Jesus ist nicht nur ein Schmuck für unser Alltag. Abendmahl ist nicht nur ein besonders schmuckhaftes, elegant gekleidetes Fest für unseren Gottesdienst, sondern es geht um das Brot des Lebens. Und deswegen sagt Jesus, er ist das Brot, er ist das Leben an sich für uns, er ist das Brot vom Himmel. Was ist wirklich lebensnotwendig? Jesus sagt, ich will deine Lebensgrundlage sein. Es soll nichts geben, was dein Leben ausmacht, was nicht durch mich hindurch nahrhaft gemacht wird und dich sättigt. Jesus erwähnt das ein paar Verse davor, ab Vers 32, dass er das eigentliche Brot ist, das wir brauchen. Jesus ist aber nicht einfach nur ein Stück Brot, er ist das gebrochene Brot. Damit weist er uns auf das Kreuz und die Auferstehung hin. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann geht es eben darum, Jesus nicht nur so, ich sag mal, virtuell wahrzunehmen, sondern ihn im wahrsten Sinne des Wortes sich einzuverleiben. Jesus, das steht in dem Text, den wir haben, direkt im Vers davor, da sagt er, sagen die Juden, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Sie sind so ganz in dieser Welt gesteckt und Jesus greift genau diesen Gedanken auf und sagt, ich bin ja genau in diese Welt gekommen, leibhaftig, nicht nur virtuell, sondern leibhaftig. Und deswegen beschreibt er dieses Opfer, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut, so drastisch und real, weil es für Jesus drastisch und real war, dieses Opfer für uns zu bringen. Für ihn war das Abendmahl nicht nur eine Form, sondern leibhaftig erlebt, indem sein Leib brach und sein Blut vergossen wurde. Und diese Dramatik, diese Realität möchte er uns in deutlichen Worten vor Augen malen. Jesus einverleiben ist eben mehr als Wissen. Ich kann von einem Menschen oder jemand, auch von Jesus, viele Dinge wissen. Ich kann alles wissen, ich kann ihn bewundern und doch keine Beziehung zu ihm haben. Das ist dann so wie so ein Superstar, den man im Fernsehen sieht und den man toll findet. Aber zu dem kann ich keine Beziehung haben, der ist unerreichbar weit weg. Eine Beziehung braucht eine Begegnung, braucht ein Erleben, braucht einen Austausch. Und sei es, ich sag mal so, über die Distanz mit einem Brief oder Telefon. Nur etwas von Jesus zu wissen und sei es noch so viel, dann ist das ist nur trockene Theorie. Aber erleben, das ist Spiritualität, das ist Glaubensleben. Und die Frage, die wir uns stellen beim Abendmahl ist, kennst du Jesus? Hast du ihn erlebt? Willst du ihn erleben? Wo bist du ihm begegnet? Erinnere dich daran, wie er in dein Leben getreten ist. Und er will diese Erinnerung bei dir, ich sag mal, sinnlich auslösen und hervorholen, indem du von ihm schmeckst und siehst. Abendmahl ist nicht alles in unserem Glaubensleben, aber es ist ein Teil, eine Möglichkeit, eine Chance, Jesus auf eine Art und Weise kennenzulernen und zu erleben, wie es mir eben in reinem Studium nicht gelingt. Brot und Wein, das ist der Geschmack der Liebe Gottes. Das ist wahre Nahrung. Und Essen ist eine Brücke, die wir schlagen können von dem Gottesdienst hin in den Alltag. Wenn wir Gemeinschaft feiern und Gemeinschaft erleben, dann planen wir immer ein Essen ein. Wenn ihr jemanden einladet, dann ist immer Essen dabei, oder? Und ohne Essen fühlt man sich komisch. Und genauso geht es doch auch mit Jesus und dir. Er möchte mit dir wahre Gemeinschaft haben. Er lädt dich an seinen Tisch. In der Urgemeinde war das so grundsätzlich elementar erlebt, dass sie ja täglich, steht es in Apostelgeschichte 2, das Abendmahl gefeiert haben. So wichtig war ihnen dieses Ritual, dieses Erleben. Das Ritual des Abendmahls macht uns deutlich, Jesus begegnet dir heute nicht virtuell, nicht in der Distanz, sondern er dringt in dich ein. Er wird Teil von dir und du wirst Teil von ihm. Heute geht es nicht darum, was du von Jesus oder der Bibel weißt, sondern darum, eine lebendige Beziehung zu Jesus zu haben. Das ist der Sinn von Spiritualität, von Glaubensleben. Und das Abendmahl kann eine Form dieses Glaubenslebens sein. Ein Ort, Jesus zu begegnen, ihn sinnlich zu erfahren, mir selbst zu vergewissern, er ist da, hier drin. Er lebt in mir durch seinen Geist. Und das wünsche ich uns allen jetzt, wenn wir Abendmahl feiern. Amen.